Im Herbst 2008 stellt sich im Herzen Europas eine bestürzende Einsicht ein. Die Wertevernichtung im Finanzsektor, die 1,5 Jahre zuvor als Subprime-Hypothekenkrise in den USA angefangen hat, löst sich, entgegen allen hoffnungsvollen Erwartungen und Beschwörungen, doch nicht in Wohlgefallen und eine Wiederbelebung der Finanzmärkte auf. Die Krise ist nicht zu bremsen, im Gegenteil. Diesseits wie jenseits des Atlantik und überhaupt weltweit läuft die Kette von Entwertungen, Kursabstürzen, eingetretenen und abgewendeten Bankpleiten und anderen Unglücksfällen auf eine Katastrophe zu, die nichts weniger als das Weiterfunktionieren der globalen Marktwirtschaft in Frage stellt. Wir haben uns hier im Radio in der Sendung Forum Gegenstandpunkt in mehreren Sendungen mit diesem Aufregerthema beschäftigt. Wer die vorigen Sendungen sich noch anhören möchte, kann dies gern über das Internet unter www.farberot.de tun. In diesen Sendungen lag es uns hauptsächlich an der sachlichen Klärung dieser Affäre. Alles, woran es liegt, wie das geht und wie das gescheit zu kritisieren ist, dass der Kapitalismus periodisch sich selber brachlegt und dabei seine menschliche Manövriermasse mit hineinreitet und ihr noch ganz andere Probleme aufhalst als im kapitalistischen Normalfall sowieso schon. In der deutschen demokratischen Öffentlichkeit kursierende Auffassungen zur Krise, von denen unser Befund gewaltig abweicht, haben wir dabei eher beiläufig behandelt. Elisabeth und Heinz Scholler, Redakteur der politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt, sind heute im Studio und wollen sich mit diesen Auffassungen zur Krise auseinandersetzen, die, so viel mal als Behauptung vorweg, die Einstufung als Ideologie verdienen, also als verkehrte Urteile über die thematisierte Sache in schönfärberischer Absicht. Das ist uns als fernsehende, radiohörende und zeitungslesende Zeitgenossen nämlich aufgefallen. Diese Krisenlage der Kapitalistenwirtschaft haben die Experten und professionellen Interpreten des marktwirtschaftlichen Geschehens von Anfang an als eine große Herausforderung an ihren Sachverstand aufgefasst, sogar als eine Art volksbildnerische Aufgabe, damit das betroffene Publikum diesen Großunfall des Kapitalismus nur ja nicht in den falschen Hals kriegt. Und was ein echter demokratischer Volksbetreuer von der vierten Gewalt, also der Presse, ist, der stellt sich dieser Herausforderung, die Leute in schweren Zeiten bei Laune und bei der Stange zu halten. Die beiden Gäste im Studio werden mal etliche populäre Deutungsmuster der Krise und ihres Verlaufs würdigen, die die Meinungsbildner da so im Angebot haben. Elisabeth, du fängst, glaube ich, an.
Und zwar möchte ich als erstes mal was zu dem Argument Systemrettung, was überall vorkommt, sagen. Gestern Abend konnte man wieder mal so einer Sternstunde in Sachen Krisenbewältigung in der Sendung Anne Will beiwohnen. Wieder einmal, also zum wiederholten Male, wurde diese Systemfrage gestellt nach dem Motto: Verdient der Kapitalismus angesichts dieser schweren Krise noch Vertrauen? Die notorische Antwort seit 3 Monaten, aber immer. Das ist von Anfang an, also das heißt jetzt seit Mitte September, als die Krise so richtig sich überall eingenistet hat, der Fall. Gleich am Anfang, man kann auch sagen, dem Ausmaß der Katastrophe angemessen, stand diese Systemfrage. Der in der Öffentlichkeit vertretene Sachverstand stemmt sich mit all seiner publizistischen Macht dagegen, dass die Systemfrage in kritischer Absicht aufgeworfen wird. Stellvertretend für viele will ich mal den Nikolaus Pieper, das ist der Oberwirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung, zitieren. Unter der Überschrift „Der Kapitalismus lebt“, sagt dieser Mann, Zitat: „Milliardenvermögen wurden vernichtet. Eine Weltrezession kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Kreditkrise hat sich erneut dramatisch verschärft. Sie ist aber historisch betrachtet keine beispiellose Krise und schon gar nicht das Ende des Kapitalismus. Soweit Pieper am 18.09. in der SZ. Also, der Kapitalismus lebt, ist die Devise. Wie er lebt, das merkt man ja gerade. Das Geld geht dahin, die Weltwirtschaft stürzt ab, Staaten ergreifen billionenschwere Rettungsmaßnahmen, jeder blickt ganz besorgt in die Zukunft. Alle Achtung, kann man da nur sagen, was dieses System so alles hinkriegt. Eine Zerstörung gesellschaftlichen Reichtums in globalem Maßstab, ein weltweiter Einbruch von Produktion und Konsumtion, alles ganz aus sich heraus. Welches System kann da schon mithalten? Und zwar, wie sein Verteidiger Pieper anmerkt, passiert das Ganze nicht als einmaliger Ausrutscher, sondern, wie er im Zitat sagt, immer wieder. Bloß, das ist der Witz, das spricht jetzt in seinen Augen nicht gegen, sondern ganz klar für dieses System, also für den Kapitalismus. Das ist schon stark, das Argument, das muss man sich schon mal klar machen, dass der Kapitalismus immer wieder diese Zerstörung von gesellschaftlichem Reichtum produziert, dass Krisen einfach dazugehören, genau das nimmt ihn in Herrn Piepers Optik aus der Schusslinie der Kritik. Was macht das schon, so denkt der Mann, wenn nur das System imstande ist, zu überleben? Der Kapitalismus übersteht seine eigenen Krisen, ja dann Hut ab. Also die erste Ansage der journalistischen Öffentlichkeit heißt, Misserfolge sind kein Einwand gegen dieses System. Das gilt nur, man erinnere sich, für die Planwirtschaft, die es im Osten ja immerhin mal gab. Damals gab es auch entsprechende öffentliche Begleitungen. Dort, hieß es, haben realsozialistische Mängelwirtschaft und Planungsfehler Misserfolge gehabt. Das hat unseren Systemkennern eindeutig bewiesen, wie verkehrt das ganze System war und deswegen gerechterweise dazu verurteilt war, auf dem Misthaufen der Geschichte zu landen, eben wegen Misserfolgs. Hier und heute, wenn der Kapitalismus zur Debatte steht, ist das natürlich anders. Da muss man, siehe Pieper, das Kurzfristige, so nennt er das, die Krise, vom Langfristigen unterscheiden. Und langfristig ist schließlich unser System Marktwirtschaft unverwüstlich, seit 150 Jahren. Schließlich fängt es nach jeder Pleite wieder frisch an. Wir gestatten uns den kleinen Nachtrag, jedenfalls, solange es niemand abschafft, solange es alle lassen.
Also, wir befassen uns heute mit dem Thema öffentliche Ideologien zur Finanzkrise und befinden uns im Kapitel Systemrettung ist angesagt, auch geistig. Angefangen haben wir mit der Süddeutschen Zeitung, jetzt soll es weitergehen mit der Frankfurter Rundschau. Die Kollegen von der Frankfurter Rundschau, die werden in Sachen Krisenbewältigung richtig kreativ. Am 9. Oktober dieses Jahres machen sie auf Seite 1 wie folgt auf. Auf blutrotem Grund die Überschrift Die Pleite des Kapitalismus. Daneben bildet die Rundschau den Marx ab und druckt dazu folgendes Zitat aus dem Kommunistischen Manifest von 1848, also Zitat Marx: Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Das ist das Marx-Zitat, das die Rundschau auf Seite 1 gesetzt hat. Naja, es ist vielleicht ein bisschen blumig ausgedrückt, aber was der Kapitalismuskritiker Marx schon 1848 wusste und was er sagen wollte, das wird schon klar. Nämlich, es ist eine Schande für die Menschheit, dass die von ihr veranstaltete Wirtschaftstätigkeit unter dem Kommando des Kapitals so abläuft, als wäre sie von blinden Naturgewalten beherrscht. Und das Justament, obwohl diese Gesellschaft Naturbeherrschung und Produktivkräfte immens vorantreibt. Das sagt der Marx hier. In der Tat, das ist ein vernichtendes Urteil über den Kapitalismus und die Krisen, die ihm immanent sind. Also wie haben wir es jetzt? Will die Frankfurter Rundschau ab dem 9. Oktober 2008 sich etwa dem anschließen? Will die Frankfurter Rundschau jetzt unter die Kapitalismuskritiker gegangen sein? Tja, wenn dem so wäre, nichts lieber als das. Wir würden sie sogar einladen, uns hier beim Radio behilflich zu sein. Naja, der Leitartikel derselben Ausgabe vom 9. Oktober, verfasst vom Chef der Wirtschaftsredaktion, Robert von Heusinger, der stiftet dann schon gleich Klarheit, wie es gemeint ist. Zitat: Die verantwortlichen Politiker müssen jetzt unkonventionell denken und handeln. Sie müssen alle 30 oder 50 global systemrelevanten Banken teilverstaatlichen. Die Banken werden, ob sie wollen oder nicht, mit Staatsknete rekapitalisiert. Sprich, der Staat führt den meist viel zu hoch geschuldeten Banken Eigenkapital zu und erhöht somit den Puffer. Im Gegenzug erhält er Vorzugsaktien und weitgehende Eingriffsrechte. Gleichzeitig garantieren die Staaten für beispielsweise ein halbes Jahr alle Verbindlichkeiten dieser Banken. Zitat Ende. Tja, das haben wir gern. Erst zu tun, auf Seite 1, als wolle man den Kapitalismus in Grund und Boden verdammen, wenn auch bloß wegen nicht funktionieren, Leite. Und dann gedanklich alles aufbieten, was einem Rundschau-Redakteur einfällt, um den Kapitalismus zu retten. Das Pleitesystem verdient alles andere, als aus dem Verkehr gezogen zu werden. Es verdient ganz im Gegenteil, dass ihm alles, was es dieses System vergeigt hat, ersetzt wird. Von der Zahlungsfähigkeit bis hin zum Eigenkapital. Ja, und das smarte Männchen von der Frankfurter Rundschau, das weiß auch schon, von wem? Der Staat. Also die Monopolgewalt des bürgerlichen Ladens. Der soll all seine Macht über diesen Laden und seine Insassen mobilisieren, um den Kapitalismus aus seinem selbst fabrizierten Debakel herauszuholen. Das davon von selbst fabrizierten Debakel in der Rundschau auf Seite 1 noch die Kritik am Kapitalismus getragen wurde. Davon bleibt dann weiter hinten im Leitartikel höchstens noch das über, dass der Staat eventuell noch widerstrebende einzelne Kapitalisten zu ihrem Glück zwingen muss. Aber dass die Rettung des Kapitalismus auf der Tagesordnung steht und mit aller Macht zu erzwingen ist, das ist die ganze gedankliche Quintessenz der Kapitalismuskritik Marke Frankfurter Rundschau. Und darin ist dann übrigens ganz locker auch mit eingeschlossen, dass dem Finanzkapital bei der Kapitalismusrettung die alleroberste Priorität einzuräumen ist. Damit die ganze alte Scheiße dann wieder von vorne losgeht. Dass die ganze alte Scheiße wieder von vorne losgeht, ist übrigens auch ein Zitat von Karl Marx. Bloß von dem halten die Kenner von der Frankfurter Rundschau anscheinend nicht so viel. Also Fazit. Auch von linksliberalen Rundschau-Redakteuren, die gerne mal mit Radikalkritik am Kapitalismus kokettieren. Auch von solchen Leuten ist es ganz offensichtlich zu viel verlangt, nämlich zu viel an sozialer Fantasie, die sie im Feuilleton ab und zu mal hochleben lassen, sich die Wirtschaftstätigkeit der Menschheit mal anders vorzustellen, als unter der Herrschaft der blind wütenden Konkurrenzgesellschaft namens Kapitalismus. So vielleicht in Richtung auf Bedürfnisbefriedigung unter planvoller Nutzung der Produktivkräfte und der Naturbeherrschung, wie der Marx in dem abgedruckten Zitat das ja andeutet zumindest. Aber so genau wollten die Frankfurter Rundschau-Fifis ihr Marx-Zitat von Seite 1 ja wirklich nicht zur Kenntnis genommen haben.
Sicherlich nicht. Wie recht aber Marx von 1848 immerhin schon mit seiner Kritik hat, dass im Kapitalismus gesellschaftliche Lebensverhältnisse sich den Menschen wie blinde Naturgewalten darstellen. Ja, dafür gibt es in dieser Krise von 2008 in der Tat jede Menge Beispiele. Auch die Bild-Zeitung tut das ihre in Sachen Volksagitation. Am 18.09. vermeldet sie unter der Überschrift "Die Finanzwelt bebt weltweit" folgendes Zitat: "Finanztsunami, Börsenbeben, Bankensterben. Die Bezeichnungen für die weltweite Schieflage des Finanzsektors sind kreativ. Alle weisen auf dasselbe hin. Die Welt wird nach der Krise nicht so sein, wie sie einmal war." Dass da ein Ungemach größeren Kalibers passiert ist, will die Bild-Zeitung jedem unmissverständlich klar machen. Mit diesen Ausmalungen, Börsenbeben, Finanztsunami. Irgendwie ist da in Amerika etwas geschehen, was mit der Wucht und Unabänderlichkeit einer Naturkatastrophe, so die Bild-Zeitung, über die Menschheit hereingebrochen ist. Jetzt weiß zwar eigentlich jeder, dass Naturkatastrophen wie ein Tsunami und ein Erdbeben nun wirklich überhaupt nichts Gemeinsames hat mit einer Finanzkrise. Es wird aber was erreicht mit einer solchen Agitation. Derartige Bilder mit ihren Naturmetaphern legen die Perspektive fest, unter welcher der sogenannte einfache Mann von der Straße das Ganze zu betrachten hat. Als ebenso ahnungs- wie machtloser erfährt er von den Zuständigen und Experten aus der Bildredaktion, was da Unausweichliches auf ihn zukommt. Zuerst soll er sich das Unfassbare vorstellen, was passieren kann und offensichtlich als die Katastrophe gilt. Zum Beispiel in der Art, die Finanzkrise hat Börsen und Banken platt gemacht, damit auch ein ganzes Land. So redet die Bild-Zeitung daher. Gegen eine solche Katastrophe hat ein Bildleser nichts aufzubieten. Das ist klar, das soll er aber auch gar nicht. Er wird ja von seinem Leib- und Magenblatt ewig und drei Tage in der Haltung des Betroffenen bestärkt, der gegen die Wucht gar nichts ausrichten kann, mit der ihn die Machenschaften aus den Führungsetagen der Gesellschaft treffen. Aber erstmal so präpariert, erfährt der Leser dann nämlich zweitens aus der Bildredaktion genau denselben Übergang, den der Heinz gerade von den FR-Redakteuren zitiert hat. Zum Glück für den Mann, für den kleinen Mann auf der Straße, naht in der Krise auch das Rettende, nämlich in Gestalt der staatlichen Gewalt, der Zwangsklammer der kapitalistischen Gesellschaft. Auch für Bild steht fest, der Staat soll's richten und der hat ja hoffentlich genug Macht, um nach den Worten von Frau Merkel mit dem Finanzkapital auch die Bürger zu retten. Die Bürger sind schließlich abhängig vom Funktionieren des Marktes, also auch des Finanzmarktes, und diese Abhängigkeit sollen sie für einen ausreichend guten Grund halten, sich für das Funktionieren dieser Spekulationssphäre stark zu machen. Und solange sie das tun, geben sie in der Tat praktisch gesehen der Frau Merkel ja sogar recht.
Ja, diese inszenierte, ohnmächtige Auf- und Abregung angesichts der Wucht unabänderlicher Ereignisse, die gerade eben von der Elisabeth gewürdigt worden ist, die ist aber nur die eine Hälfte der Pflege eines gesunden Volksempfindens in Krisenzeiten, dem sich Bild und andere Zeitungen widmen. Die andere ist die Erregung öffentlicher Empörung über die Schuldigen, welche diese Katastrophe verursacht haben soll. Wir eröffnen also Kapitel 2 unserer Übersicht über die Ideologien zur Finanzkrise mit der Überschrift "Die Schuldfrage klären", Ausrufungszeichen. Naja, das ist zwar, die Suche nach Schuldigen ist zwar ungefähr logisch gesehen in etwa das Gegenteil zu der zuvor abgehandelten Abteilung. Die Finanzkrise ist ungefähr dasselbe wie ein Erdbeben. Aber Widersprüche scheut die bürgerliche Öffentlichkeit nun ein für alle Mal nicht. Also, es wird nach Schuldigen gefahndet und Empörung über dieselben erzeugt. Das gute demokratische Volk soll schließlich praktisch alles mitmachen. Aber genau dafür soll es sich ideell mit zuständig wissen für das ganze Krisengeschehen. Und dazu bekommt es in unserem nächsten Beispielfall von der Bild-Zeitung und einem Professor den richtigen Weg der Kritik gewiesen. Zitat Bild-Zeitung, Überschrift: "Verzocken Banker unseren Wohlstand?" Der Fall der einst hoch angesehenen Investmentbanken zeigt drastisch, wohin ungezügelte Gier von Bankmanagern führen kann. Die Finanzmarktakteure haben sich im ganz großen Stil verspekuliert. Hochriskante, gefährliche Geschäfte aus Gier nach mehr sind die Ursache. Zitat Ende. Aha, die zügellose Gier der Banker zeichnet für das zu viel der Blasen und Türme verantwortlich, die jetzt platzen respektive einstürzen. Frage: Worauf richtet sich die Gier, die aus dem Banker kommt? Ja, vielleicht auf immer mehr Gummibärchen oder vielleicht immer mehr Diamantketten, um den Bedürfnissen der höheren Stände gerecht zu werden. Nein, so verrückt, dass sie immer mehr Gebrauchswerte ansammeln wollen, darf man sich diese Leute natürlich nicht vorstellen. Es ist schon die Gier nach Geld, die sie umtreibt. Bloß, nächste Frage: Wenn Geld das Objekt der Begierde ist, welches andere Bedürfnis soll man denn danach entwickeln als immer mehr davon? Wir müssen uns schon etwas wundern, wenn Sachverständige, für die es absolut in Ordnung geht, dass es in einer Wirtschaft allein auf die Vermehrung von Geld ankommt, also auf einen Zweck, der in sich kein Maß hat. Wenn solche Sachverständigen sich dann daran machen, am systemkonformen Erwerbssinn der Akteure, den sie gleichfalls für Menschen natürlich halten, eine Scheidelinie zu ermitteln. Eine Scheidelinie, die dann auch gleich noch eine zwischen Gut und Böse sein soll. Also wieder Frage: Wo, bitteschön, ist denn ein nachvollziehbares Maß zwischen einerseits verdientes Entgelt für verantwortliche Betriebsführung und andererseits Gier? Tja, selbst diese 500.000 Euro, die unser Finanzminister in sein Bankenrettungspaket als eine ungefähre Sollgröße für Manager bei zu rettenden Banken hineingeschrieben hat. Ja, selbst diese Ziffer 500.000 erscheint uns, wir können uns nicht helfen, immer noch ziemlich willkürlich, obwohl sie ja von Amts wegen kommt. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass man in solche kleinen geistigen Kalamitäten kommt, wenn man statt nach Gründen nach Schuldigen sucht. Also von der, in diesem Fall ökonomischen, Sache absieht. Und ein Geisterwesen wie den Menschen, oder meinetwegen auch eine bestimmte Sorte von Menschen, dafür haftbar macht. Die böse Anklage Gier, die ideell die Gemeinden quasi aus der Gemeinde der Rechtschaffenen ausschließt, die ist andersherum gerade sehr erpicht auf die Vorstellung einer nationalen, harmonischen Gemeinschaft von wohlmeinenden Pflichterfüllern, die alle Gegensätze zwischen den sozialen Klassen einfach hinter sich lässt. Die gierigen Banker, das sind welche, die ihren allgemeinwohldienlichen Auftrag verfehlen. Umgekehrt also sollen gescheite Banker, bitteschön, anständig und deswegen dann auch erfolgreich wirtschaften. So lautet der Antrag von unten, den die Bild-Zeitung stellvertretend für ihre Leserschaft an die Banker formuliert. Schließlich geht es, Erinnerung an die Überschrift, die hieß Verzocken Banker unseren Wohlstand. Schließlich geht es um unseren Wohlstand. Und da tut die Bild-Zeitung gerade so, als wäre der kapitalistische Reichtum nicht das Eigentum von Privatleuten, sondern eine Art Gemeinschaftsprodukt, für das alle Beteiligten ihre Pflicht zu tun haben. Zwar bringt es die Mehrheit in diesem Laden mit ihrer Arbeit überhaupt nicht zu dem beschworenen Wohlstand, den die Manager da angeblich vergeigen, aber gerade weil diese Mehrheit ihre Pflichten ehrlich und bescheiden erledigt, kann sie dann auch von der Wirtschaftselite verlangen, dass auch die Wirtschaftselite das ihre leistet, also ihr Geschäft der Geldvermehrung gefälligst solide betreibt. Stattdessen aber sackt die pflichtvergessene wirtschaftliche Führungselite Provisionen ein, obwohl sie der Gemeinschaft die Leistung schuldig bleibt. Nochmal Zitat Bild-Zeitung. Banker haben alles dafür getan, um Geld zu generieren. Je mehr, desto höher die eigenen Provisionen. Perversion des Leistungsprinzips, nennt Professor Dr. Rudolf Hickel von der Universität Bremen diese Entwicklung. Über die Millionen für die Pleite-Manager sagt er, es ist ein Skandal, dass die Leute, die Mist bauen, dafür auch noch fürstlich entlohnt werden. Zitat Ende. Respekt, Herr Professor, das ist eine sehr volkstümliche professorale Auskunft. Nämlich, wer nicht das Seine leistet, hat auch nichts verdient. Und das gilt auch für die, die sowieso von Haus aus gar keine Arbeit leisten, sondern managen, also andere Leute ans Arbeiten bringen. All diese Vorwürfe an die Geldelite sind trefflich zugeschnitten für die Sichtweise von unten. Da kann das Volk, für das im kapitalistischen Alltag die Rolle der schweigenden und arbeitenden Manövriermasse vorgesehen ist, einmal ganz radikal die Position des Klägers einnehmen, kann von denen da oben, die ihm ansonsten alles anschaffen, die über den Reichtum und die wirtschaftlichen Mittel gebieten, von denen die Untrigkeit abhängt. Da kann die Untrigkeit mal zur Abwechslung von der Elite lautstark Verantwortung einfordern, deren Unfähigkeit und Unredlichkeit anprangern. Und kriegt damit übrigens durchaus von berufenen Stellen in der Krise auch noch Recht.
Also, Spekulanten und Banker beschimpfen es in offensichtlich zur Zeit. Da mag man sich wundern. Läuft das am Ende doch noch auf eine Absage an das System hinaus? natürlich nicht. Die Meinungsmacher bleiben bei diesen Anklagen an die Wirtschaftselite der Nation natürlich nicht stehen. Die Relativierungen folgen auf den Fuß. Deswegen heißt es aufgepasst, bei den Beschimpfungen nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, bloß weil jetzt erstmal Schuldigensuche und Spekulantenschelte in ist. Unsere verantwortliche Wirtschaftselite darf nämlich nicht generell verunglimpft werden. Wo kämen wir denn dahin, wenn uns keiner sagen würde, wo es in der Wirtschaft lang geht, nämlich unter dem einzig senkrechten Gesichtspunkt der Rentabilität? Da wären wir doch glatt aufgeschmissen. Also stellt sich die Öffentlichkeit ihrer Aufgabe, die Spekulantenschelte, in der der Beruf Spekulant mit verwerflich zusammengedacht wird, wird folglich in zwei Richtungen moderiert. Und zwar erstens, die eine Tour heißt, sind wir nicht alle kleine Spekulanten, also alle ein bisschen verwerflich. Die zweite Tour heißt, nicht alle Spekulanten sind verwerflich. Beide Varianten werden aufgetischt. Zum Beispiel Variante 1 im Feuilleton von der SZ unter der Überschrift Wir Schuldenmacher. Zitat: Der derzeit kursierende moralische Hinweis auf die Gier, welche an der Börse zuletzt ausschließlich regiert habe, ist so zutreffend wie nutzlos. Das Problem ist nicht die Gier. Gierig ist jedermann, vom kleinen Schnäppchenjäger bis hin zum Vorstandsvorsitzenden. Ohne Gier würde das Wirtschaftsleben über den Naturaltausch nicht hinausgekommen sein. Tja, da mag der Laie staunen, der gerade noch von dieser schrecklichen Gier gehört hat. Dieser Schreiberling kennt eine gute Gier, nämlich die, welche seiner Auffassung nach die Geldvermehrungswirtschaft beflügelt, die für Fortschritt steht. Und diese gute Gier, mit der er für das Bereicherungsinteresse der Geldbesitzer wirbt, die findet er ausgerechnet in einer klassenübergreifenden allgemeinen Menschennatur, der, klar, niemand auskommt. Das sind nämlich dann wir alle. Auf seinen Vorteil, so ist seine Argumentation, auf seinen Vorteil ist schließlich auch derjenige bedacht, dessen Geldbeutel so knapp bestückt ist, dass er ständig nach Sonderangeboten im Supermarkt sucht, und der Menschentyp leistet nach SZ-Auskunft mit seinem Verhalten der guten Gier, genauso wie der Kapitalist in der Chefetage, sogar einen wertvollen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit. Das heißt ja, ohne Gier würde das Wirtschaftsleben über den Naturaltausch nicht hinausgekommen sein. Ohne Gier würden wir also heute alle noch in den Bäumen hocken. Also, der Leser soll sich's merken, der Berufsstand Spekulant wird entlastet, und zwar durch seine Haupteigenschaft, Mensch zu sein, also so zu sein wie du und ich. Die andere Stoßrichtung, die umgekehrte Stoßrichtung, also das Argument, nicht alle Spekulanten sind verwerflich, kann man in genau derselben Zeitung nachlesen, dieselbe SZ vom selben Tag, bloß nicht im Feuilleton, sondern auf Seite 3. Da steht, Sicherheit wird es nie geben. Gewinne und Spekulationen sind nicht von sich aus verwerflich. Sie sind die Triebkraft unserer Marktwirtschaft. Also, das muss klar sein und bleiben. Die Kapitalisten mit ihrem Geschäftssinn sind grundsätzlich zu bewundern und nicht zu verdammen. Sie treiben mit all ihren Geschäften schließlich unser System voran, und insofern ist ihre Gier nach immer mehr Geld, so sie mit ihren Gewinnen die Marktwirtschaft ordentlich voranbringen, keine Schande, sondern eine Tugend. Auch die Bild-Zeitung übrigens kann da mithalten. am 29.09. schreibt sie es uns quasi wie einen Katechismusspruch ins Stammbuch. Die liberale Marktordnung hat Millionen Menschen Wohlstand gebracht und darf nicht leichtfertig in Frage gestellt werden. Diesen Grundsatz muss der Mann aus dem Volk, der schließlich von der Marktwirtschaft lebt, schon noch beherzigen, wenn er sich gerechterweise und angeleitet von der Zeitung über unanständige und gierige Banker aufregt. Beim Thema Gerechtigkeit muss man eben immer fein differenzieren und darf nie übers Ziel hinausschießen. Und dafür, dass das gelingt, haben wir ja schließlich unsere öffentlichen Meinungsbildner, die sich voller Verantwortungsbewusstsein dieser Frage widmen und aufpassen, dass das Volk mit seiner schuldigen Suche nicht übertreibt.
Wir befassen uns heute mit den öffentlichen Ideologien zur Krise und eröffnen jetzt das Kapitel 3 mit der Überschrift Turbokapitalistische Entgleisungen. Zuletzt war die Rede von der Gier als menschlicher Eigenschaft und angeblichen Grund für eine überhaupt gar nicht allgemeine Tätigkeit, sondern eine sehr spezielle Tätigkeit, nämlich der von Finanzspekulanten. Mit dieser Versubjektivierung, Gierschlund ist schuld an der Krise, kann man im Reich der Kapitalismusrechtfertigung sogar noch mehr anstellen. Obwohl die eigentlich als Ablenkung vom objektiven Sachverhalt der Kapitalvermehrer und der herausragenden Rolle des Finanzkapitals dabei tauglich ist, kann man mit Gier sogar noch die Systemfrage aufwerfen und beantworten, betont affirmativ. Wie das geht, das führt uns der bekannte Edeljournalist der Süddeutschen Zeitung vor, der Heribert Brandl. Zitat: Die Form des Kapitalismus, die man Turbokapitalismus genannt hat, widerlegt, zerlegt und besiegt sich gerade selbst. Der Turbo war die Gier. Die Gierlehre, die eine Irrlehre war, behauptete, dass die gigantische Geldakkumulation an der Spitze nicht nur den Leuten an der Spitze, sondern im Wege des Durchsickerns auch den Armen helfe und so für Gerechtigkeit sorge. Die Theorie blieb aber Theorie, die Praxis zeigt sich jetzt. Der Turbokapitalismus frisst seine Kinder, seine Künder und seine Derivate. Zitat Ende. Also an dieser Edelfeder ist ganz offensichtlich ein Dichter verloren gegangen. Aber davon jetzt mal abgesehen, die Botschaft. Man kann also heftig auf den Kapitalismus schimpfen und ihn zugleich geistig davor retten, dass aus seinen Schandtaten antikapitalistische Schlussfolgerungen gezogen werden. Der Witz von diesem Kunststück ist die Zutat Turbo, wahlweise auch Raubtier, zum Kapitalismus. Das kennzeichnet den Turbokapitalismus logisch gesehen zwar als auch eine Sorte Kapitalismus, sodass das mit Turbo angedeutete Böse doch wohl auch der Stammform Kapitalismus nicht fremd sein kann. So wie meinetwegen ein runder Tisch und ein eckiger Tisch immer noch beides Tische sind. Aber ideologisch gesehen kommt genau das Umgekehrte heraus. Das Böse fällt ganz in den Zusatz Turbo, während der gewöhnliche Kapitalismus fein heraus ist. Gegenstand der Kritik ist also doch nicht der Kapitalismus als solcher, sondern die Form davon, die sich durch die Zusätze wie Turbo oder Raubtier auszeichnet, womit der Autor zweifelsfrei zu erkennen gibt, dass diese Abart von Kapitalismus ein unanständiger Exzess einer eigentlich tugendhaften Einrichtung ist. Naja, soziale Marktwirtschaft heißt der gute Kapitalismus bei Brandl dann weiter hinten. Die moralische Verfehlung, die für die Entartung verantwortlich ist, lautet hier. Die Sünde ist, dass soziale Versprechungen nicht gehalten wurden. Aber die Übeltäter büßen schon für ihre Taten. Sie erleiden nämlich selber gehörigen Schaden, indem finanzielle Vermögen in Wahnsinnshöhen zunichte werden. Die Finanzkrise als eine Art Strafgericht, die uns alle von den turbomäßigen Übertreibungen wieder auf festen sozialmoralischen Boden zurückbringt. Also jenen angeblichen Übertreibungen, die wir 2 Jahrzehnte lang als Inbegriff von marktwirtschaftlicher Effizienz bewundern durften, die sich dann aber als übles Blendwerk herausgestellt haben. An dem Mann ist ein Pfarrer verloren gegangen.
Das mag sein, sind aber nicht nur die echten Pfarrer, aller Konfessionen übrigens, die genau so daherreden. Auch Elder Statesmen und Gewissenswürmer der Nation vom Schlage Geißler oder Blüm kommen jetzt wieder groß raus und sind gefragte Gäste in allen Talkshows. Zum Beispiel der Sozialminister der Ära Kohl. Originalton Blüm: Der Neoliberalismus scheitert am Menschen, wie er ist, sein will und soll. In der christlichen Soziallehre rechtfertigt sich Eigentum als Frucht der Arbeit. Arbeit, mit der Eigentum legitimiert wird, kann freilich in vielerlei Gestalt auftreten. Sie kann auch eine Finanzdienstleistung sein, aber nur, solange sich diese Finanzdienstleistung in der Pflicht sieht, dem Allgemeinwohl zu dienen. Soweit Blüm in der SZ. Sehr interessant, wie sich der politische Lohn- und Rentensenker der 90er Jahre hier den Kapitalismus, und zwar in Absetzung vom sogenannten Neoliberalismus, als Heimat der Menschennatur hinkonstruiert. Was zu der Differenz Kapitalismus und Neoliberalismus zu sagen ist, hat Herr Heinzel gerade schon ausgeführt. Was der Blüm jetzt hier für ein Bild konstruiert, heißt, der Mensch lebt im Kapitalismus von den Früchten seiner Arbeit, wie sie ihm halt so zufallen, wenn es schon kein Manna vom Himmel regnet. Er sagt, der Mensch ist so, er will so sein und er soll so sein. Damit rechtfertigt Blüm nicht nur das Eigentum als Ertrag von Arbeit, Frucht der Arbeit heißt es, sondern er geht nahtlos über zur Rechtfertigung des Bankwesens als Dienst an der Gemeinschaft aller Rechtschaffenen. Arbeit, heißt es da, kann auch eine Finanzdienstleistung sein. Tja, was ist damit geleistet? Das Eigentum und damit die Klassengesellschaft, wie sie geht und steht, ist immerhin in dieser Konstruktion nichts Geringeres als verwirklichtes Menschenrecht. Ist nämlich das, was der Mensch ist, sein will und sein soll. Diese Idylle, wie sie hier ausgemalt wird, haben wir schon einmal erlebt. Nämlich, laut Blüm, vor dem Neoliberalismus, ne? Also vor den, bevor es diese Abart des Kapitalismus gab, und zwar in den goldenen Zeiten, als Blüm noch Minister und die Rente noch sicher war, als es noch eine soziale Marktwirtschaft und einen rheinischen Konsenskapitalismus gab. So hieß der damals. Tja, das waren noch Zeiten, als noch ein Minister Blüm die damals anstehenden Verarmungsakte des Arbeitsvolks notorisch mit einem, wir erinnern uns, ich war Arbeiter und mein Vater war Arbeiter, an die Leute brachte. Kein Zweifel, der rheinische Kapitalismus, für den Blüm steht, das war noch ein Paradies für Arbeiter. Jedenfalls wird so heute dem deutschen Arbeitsmann in der dicksten Krise seit Menschengedenken dann gleich der Anspruchshorizont angezeigt, der sich für diesen Menschenschlag einzig schickt. Der jüngst verflossene Zustand von Arbeit und Leben, also die Organisationsweise der Ausbeutung von neulich, das ist das höchste der Gefühle, was ein Arbeiter erwarten kann.
Also diese Überbleibsel da aus dem Modell Deutschland à la Blüm und Geißler kommen jetzt groß raus. Krisengewinner sitzen aber auch noch anderswo, zum Beispiel in der Redaktion der Frankfurter Rundschau. Deren Leitartikler Stefan Hebel äußert sich am 18.19.10. zu dem Umstand, dass jetzt alle nach dem Staat als Retter des Kapitalismus schreien, wie folgt. Zitat: Wir, die lange belächelten Zweifler an den Segnungen der wirtschaftsliberalen Lehre, sind nicht böse, dass uns die Marktschreier von gestern die Worte aus dem Mund nehmen. Aber wir nutzen den Zuspruch von überraschender Seite zur inneren Einkehr und rufen den zum Staate Bekehrten unsererseits zu, Doppelpunkt, es war nicht alles schlecht am Kapitalismus. Zitat Ende. Das muss ja wirklich ein geistiger Hochgenuss für sozialliberale Gemüter sein. Wenn neuerdings alle Welt ihrem Glaubensbekenntnis beipflichtet, dass nämlich eine Produktionsweise wie die Marktwirtschaft, die derart viele Gegensätze und Konkurrenzkämpfe beinhaltet, auf der Tätigkeit der Staatsgewalt beruht, sodass Rundschau-Schreiber die angenehme Lage genießen können, ihren Kontrahenten von der anderen wirtschaftspolitischen Schule und deren der Staat soll sich raushalten Ideologie mit einer Retourkutsche zu kommen. Es war nicht alles schlecht am Kapitalismus. Tja, meinetwegen mag man das ja noch irgendwie lustig finden. Bloß in diese Retourkutsche verpacken die Menschen von der Frankfurter Rundschau ihr Urvertrauen in beides, in Kapitalismus und Staat. Die Überschrift des besagten Leitartikels heißt: Kapitalismus ja, aber am Zügel. Das ist für Leute, die ihr geistiges Rüstzeug bei John Maynard Keynes anstatt beim neoliberalen Milton Friedman abholen, ganz einfach das Allerhöchste. Wenn Merkel und Steinbrück mit ihrer Macht über Leute und Geld Gelegenheit haben zu beweisen, wie viel für einen funktionierenden Kapitalismus vom staatlichen Gewaltmonopol abhängt.
Bleibt noch ein letzter, ein vierter Punkt. Ein weiterer Schwenk der öffentlichen Meinungsmacher, wo das brave Volk seinen ideellen Lohn erhält. Die Suche nach den Schuldigen für die Krise lässt sich nämlich schöpferisch verbinden mit nationalistischen Tönen. Diese Tonart hat Wirtschaftsminister Gloß vorgegeben, als er den Antrag der Amis, es war ziemlich am Anfang des Herbstes, das Ausland möge sich doch bitte am US-Rettungspaket finanziell beteiligen, mit der allseits bekannten altdeutschen Spruchweisheit abbügelte: Jeder kehrt vor seiner Tür und sauber ist das Stadtquartier. Die Bild-Zeitung greift diese Vorlage gerne auf und fragt: Warum sollen wir Milliarden für die Pleite der US-Banken zahlen? Da wird glatt so getan, als ob es bei der weltweiten Entwertung des Kredits und der Schädigung des universellen kapitalistischen Geschäftsmittels des Geldes um die Begleichung einer Rechnung ginge. Das ist zwar eine absurde Vorstellung, allerdings wird damit die Schuldigensuche einen entscheidenden Schritt weitergetrieben. Mit dem Hinweis auf die USA wird nämlich das Gerechtigkeitsempfinden des patriotischen Gemüts bedient, dem immer wieder vorgesagt worden ist, dass Europa und Deutschland vor allem mit der Krise und ihrer Bewältigung eigentlich nichts zu tun haben. Und zwar, warum nicht? Weil die Krise in Amerika angefangen hat. Diese unsachliche Seite der Schuldigensuche beliebt zu ignorieren, wie sehr, wie erfolgreich und mit wie viel finanzkapitalistischen Mitteln die Unternehmer und Bankiers des Standorts Deutschland am Weltgeschäft mit Kapital und Kredit beteiligt waren und immer noch sind. Stattdessen schließt diese Denkfigur Kapitalisten deutscher Herkunft und staatliche Haushaltsführer dieses Staates einerseits und deren lohnabhängiges Fußvolk andererseits locker zu einem Wir mit dem Eigennamen Deutsch zusammen. Und dieses Wir deutet jetzt mit dem Zeigefinger auf die Lokalität, von der die globale Finanzkrise ihren Ausgang nahm, und erklärt sein Lokal, also seine Nation, für gänzlich unbeteiligt und plädiert dafür, dass das fremde Kollektiv seine gerechte Strafe erhält und auf den Krisenlasten sitzen bleibt. Bleibt noch die Frage, was fällt den öffentlichen Agitatoren eigentlich dann ein, wenn die Krise sich nicht an dieses patriotische Drehbuch hält? Wenn sie also in unserem noblen Standort ankommt und eine ähnlich dicke Rettungsaktion nötig macht wie bei den Amis. Ja, was dann? Dann gilt die Maxime, Deutschland hat nichts zu verschenken, erst recht, wie uns die Bild-Zeitung wissen lässt. Zitat: Das Nein der Kanzlerin auf das amerikanische Drängen, bei der Schadensbegrenzung zu helfen, ist nur konsequent und völlig richtig. Niemand weiß, welche Milliardenlöcher noch bei deutschen Banken klaffen. Denen, also den deutschen Banken, das steht fest, denen darf und muss dann natürlich geholfen werden. Es sind ja immerhin unsere Banken. Auch wenn sie gar nicht uns in dem Sinne gehören, das weiß man heute ja nicht mehr zu unterscheiden, sondern je nachdem ausländischen, aber vor allen Dingen nicht uns in dem Sinne, deutschen und ausländischen Kapitalisten und, jetzt seit es das Rettungspaket gibt, auch noch ein bisschen dem deutschen Staat gehören. Jedem deutschen Patrioten ist jedenfalls so viel klar. Deutschland muss angesichts der harten Krisenkonkurrenz, die jetzt anhebt, unbedingt zu den Gewinnern gehören. Und in diesem Sinne darf man als braver Deutscher, der sich noch nicht mal ein Lehmann-Zertifikat hat andrehen lassen, immerzu mitfiebern, wenn seine Chefinnen und Chefs daheim und auswärts eine Krisenkonferenz nach der anderen absolvieren. Da darf und soll jeder brave Deutsche denen die Daumen drücken, dass ihnen das Retten des Finanzkapitals gelingen möge und dass es ihnen besser gelingen möge als dem Rest der Welt, also auf dessen Kosten und zu dessen Lasten. Deutschland vor gilt immer diese Parole, in der Krise erst recht.
Ja, Leute, die den ideellen Lohn schätzen, einem Vorzugsstandort in der Welt von Kapitalismus und Staatenkonkurrenz zuzugehören, die haben materiell nichts zu lachen, wenn sie nicht gerade dem Bankiers- oder Unternehmerstand angehören, der jetzt gerade zur Rettung durch die Staatsgewalt ansteht. Für die geistige Betreuung dieser kleinen Leute hat der Obervolksbetreuer der Bild-Zeitung, der berüchtigte Franz Josef Wagner, sich am 1.10. was ganz Exquisites einfallen lassen. Der Wagner, das ist der, der jeden Tag offene Briefe angeblich im Namen der Bildleser an wichtige Leute schreibt. Also am 1.10. schreibt er an den lieben Finanzminister Steinbrück: Lieber Finanzminister Steinbrück, die Hypo Real Estate, die Bank zur Immobilienfinanzierung, war nicht mehr liquide, flüssig. Mit einer 26,6 Milliarden Bundesbürgschaft, dem Geld des Steuerzahlers, haben Sie die Bank über Nacht gerettet. Hier eine kleine Liste von Leuten, die auch nicht flüssig sind und auf Rettung warten. Erstens die alleinerziehende berufstätige Mutter. Zweitens der Rentner. Drittens die Kinder, die nicht mit dürfen zur Klassenfahrt, weil ihre Eltern die 20 Euro nicht haben. Viertens die Senioren. Fünftens die Studenten. Sechstens die Krankenhäuser. Mein siebter Punkt ist der schlimmste. Es gibt Kinder, die kein richtiges Mittagessen bei uns in Deutschland haben. Lieber Finanzminister, Sie haben Milliarden für eine Bank. Warum haben Sie nicht ein paar Euros für uns? Zitat Ende. Ja, das ist schon eine Glanzleistung. So nimmt man sich als studierter Volkserzieher verantwortungsvoll des Bürgers in seinem gewöhnlichen Elend an. Man erzählt ihm vor, was für ein armer Hund er doch ist und wie recht er damit hat, sich von seinem Staat nicht besonders gerecht behandelt vorzukommen. Erinnert ihn also daran, dass eine Behebung all seiner privaten Drangsale allemal ein Akt der Gewährung ist, seitens der Instanz eben, die für das Regieren in Deutschland zuständig ist. Arme Leute übt man derart in der Pose ein, die sich gegenüber der Macht, die über den Reichtum gebietet, allein geziehen. Nämlich die Pose des bescheidenen Bittstellers, der sich an seine Obrigkeit wendet und sich dabei noch gar nichts vormacht über den praktischen Effekt der eigenen Unterwürfigkeit, der nur noch anerkannt werden möchte als jemand, der auch ein Recht hat auf Berücksichtigung seiner persönlichen Belange, auf dem er freilich, anständig wie er nun einmal ist, überhaupt nicht besteht, sondern in seinem Elend das Prädikat arm, aber anständig genießt. Ideeller Lohn eben für kleine Leute, die das sind und bleiben wollen. So mögen sie also ihr Volk, die politischen und ökonomischen Machthaber und ihre journalistischen Helferlein bei der Volksbetreuung. Naja, das ist immerhin ja auch eine sachdienliche Mitteilung, mitten aus der Redaktion der Bild-Zeitung. Wenn diese Volksbetreuer ihr Volk gerne so hätten, nämlich als Untertanen und Mitmacher, dann müssen die Leute aus dem Volk eben da.